Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Propheten Jesaja fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Sehnsucht der Völker. Was ist denn die Sehnsucht der Völker? Es ist, dass der Morgenstern aufgehe in ihren Herzen. Der Tag muss bald heranbrechen und die Nacht muss bald vorbei sein, damit Recht und Gerechtigkeit geschieht auf Erden. Wenn wir in Jesaja 59 lesen, ab Vers 1, dann sagt dort die Schrift: Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Und seine Ohren sind nicht hart worden, dass er nicht höre. Das heißt, Gottes Macht ist immer noch da und er ist immer noch gern dabei, unsere Gebete zu erhören. Sondern eure Untugenden scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen das Angesicht von euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das heißt, es gibt etwas, das, wenn es zwischen uns und Gott steht, die Kommunikation nicht stattfinden kann. Gott kann auch nicht einschreiten und helfen. Obwohl er unser Leben führt, trotz unserer großen Untugend und unserer Sünde, dennoch muss etwas in unserem Leben weggenommen werden, damit sich das erfüllt, dass die Leitung sozusagen, dass die Kommunikation mit Gott unbeschwert einhergeht. Gott hat etwas auf seinem Herzen und er drückt das sehr deutlich aus in den folgenden Versen. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Untugend. Eure Lippen reden Falsches, eure Zunge dichtet Unrechtes. Nun, wenn das zu irgendeiner Zeit passt, dann ist es für unsere Tage, nicht für die Welt da draußen, sondern für das Volk Gottes. Die Menschen geben sich nicht Rechenschaft, dass Blut an ihren Händen klebt, wenn sie jemanden anschuldigen, wenn sie vor jemanden Angst haben, er könnte sie anstecken. Menschen haben keine Ahnung, dass diese Dinge sie von Gott trennt. Es ist niemand, der von Gerechtigkeit predige. Ist das gerecht, was heute passiert? Oder treulich richte. Man vertraut aufs Eitle und redet nichts Tüchtiges. Mit Unglück sind sie schwanger und gebären Mühsal. Sie brüten Basilikseier und wirken Spinngewebe. Isset man ihre Eier, so muss man sterben, zertritt man's aber, so fährt eine Otter heraus. Ihre Spinnwebe taugt nicht zu Kleider und ihre Gewirke taugt nicht zur Decke, denn ihr Werk ist Unrecht und in ihren Händen ist Frevel. Kann Gott das akzeptieren? Kann er so zu seinem Volke stehen? Ihre Füße laufen zum Bösen und sind schnell unschuldig, Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unrecht. Ihr Weg ist eitel Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und ist kein Recht in ihren Gängen. Sie sind verkehrt auf ihren Straßen. Wer darauf geht, der hat nimmer keinen Frieden. Darum ist das Recht ferne von uns und wir erlangen die Gerechtigkeit nicht. Wir harren aufs Licht. Siehe, so wird's finster. Und auf den Schein, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Wir tappen nach der Wand wie die Blinden und tappen, als die keine Augen haben. Wir stoßen uns im Mittage als in der Dämmerung. Wir sind im Düsteren wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und ächzen wie die Tauben, denn wir harren aufs Recht, so ist's nicht da. Aufs Heil, so ist's fern von uns. Denn unsere Übertretungen vor dir sind zu viel und unsere Sünden antworten wider uns. Denn unsere Übertretungen sind bei uns und wir fühlen unsere Sünden. Mit Übertretungen und Lügen wider den Herrn und zurückkehren von unserem Gott und mit Reden zum Frevel und Ungehorsam, mit Trachten und Dichten falscher Worte aus dem Herzen. Und das Recht ist zurückgewichen und Gerechtigkeit ferne getreten. Denn die Wahrheit fällt auf der Gasse. Wenn es hier eine Zeit gab, dann ist es das jetzt. und Recht kann nicht einhergehen, und die Wahrheit ist's dahin. Und wer vom Bösen weichet, der muss jedermanns Raub sein. So ist das. Wenn man heute nur noch normal ist, dann ist man schon der Raub zum Anderen, des Anderen. Man ist schon ein Krimineller, nur damit man durch die Nase atmet. Solches sieht der Herr und gefällt ihm übel, das kein Recht ist. Deshalb wird Gott das Recht schaffen auf Erden. Und wir haben gesehen, es gibt drei Phasen, in denen er das Recht schafft. Zunächst muss er das Recht im Menschen schaffen. Das hat er durch Christus getan, als er das erste Mal kam. Er hat die sündige Natur gekreuzigt und hat daraus ein neues Leben geschaffen. Das Lamm, das davor dem Kreuz darauf hinwies, die 4000 Jahre, sagt genau dasselbe aus. So, es muss Gerechtigkeit geschaffen werden im Herzen des Menschen, weil dort ist die Not. Man kann erst Gerechtigkeit außerhalb schaffen, wenn das Herz entweder zur Gerechtigkeit zurückgekehrt ist oder es ist so verstockt, dass es nicht mehr aus der Ungerechtigkeit rauskommen kann. Aber ich denke, in den Texten, die wir gelesen haben, wird ganz deutlich, dass Gott die Ungerechtigkeit hasst. Wie noch nichts auf der Erde hasst er es. Deshalb muss sie weg. Es herrscht Ungerechtigkeit auf Erden. Seitdem Adam begonnen hat, ist die Schuld immer beim Anderen. Seit der Adam gekommen, gesündigt hat, will jeder den Anderen zur Rechenschaft ziehen für das, was er tut oder nicht tut. Was für eine schlimme Welt. Und in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte lässt Gott das alles hervorkommen, dass es genau sich so erfüllt wie hier. Ob wir in die Welt hinausschauen oder in die Gemeinde, es ist dasselbe. Es ist kein Unterschied. Kein Unterschied. Ich erinnere mich noch, als ich aufgewachsen bin im Kommunismus, da hat man alles hinter verschlossenen Türen getan. Da hat man gelogen und betrogen, weil anders wie lief es nicht. War das anders in der Gemeinde? Nein. So wie die Gesellschaft ist, so ist auch die Kirche, wenn sie nicht einen Gott hat, wenn sie nicht im Herzen die Wahrheit und Gerechtigkeit hat. Aber es kommt der Tag, wenn alle Menschen ihre Entscheidung getroffen haben, wenn jeder entweder ganz Gott gehört oder ganz dem Bösen, dann kommt das zweite Kommen Christi und dann wird er zunächst Recht schaffen, den Seinen. Sie werden für immer erlöst aus einer unrechten Umwelt. Und alle, die ungläubig sind, alle Gottlosen, sterben beim Anblick Jesu. Und nach 1000 Jahren, wo nur Satan allein auf dieser Erde ist, dann kommt Christus mit seiner Stadt und mit den Bewohnern dieser Stadt auf diese Erde, um hier das Endgericht zu halten und danach diese Erde zu erneuern. Aber darüber mehr in der nächsten Stunde, wenn wir den Propheten Jesaja abschließen werden. So schauen wir uns die Zeit an, in der wir leben. Wir sind kurz davor, dass Jesus wiederkommt. Und wir haben schon gesehen, die Schere wird immer enger. Menschen werden bedrängt, ohne Grund, ohne wirklich eine messbare Gefahr. Dennoch wird seit einem Jahr die Menschheit zu Unrecht ins Verderben geführt. Und hier stehen wir. Und hier gibt es einen letzten Kampf. Und in diesem letzten Kampf muss Recht geschaffen werden. Weil Gott will in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte noch einmal die Welt erleuchten. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber was ist diese Finsternis, von der Jesaja 60 spricht? Was ist diese Finsternis? Es ist nichts anderes als die Unkenntnis des Gesetzes der Natur, was ja das Gesetz Gottes ist. Es ist die Unkenntnis des Menschen und es ist letztendlich die Unkenntnis Gottes. Drei entscheidende Punkte, drei wesentliche Dinge, die alles im Leben eines Menschen verändern. All das ist nicht bekannt. Deshalb will Gott in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte sich ein Volk vorbereiten, dass dieses Erkenntnis denen bringt, die sie nicht haben. Die Erkenntnis dieser Dinge wird im Zentrum stehen der letzten Verkündigung. Weil wie will man Recht schaffen ohne Gesetz? Wie will man über Gerechtigkeit reden ohne Gesetz? Wie will man sagen, was ist Wahrheit, wenn es kein Gesetz ist? So was gibt es nicht. Das Gesetz ist die Basis. Und ich muss feststellen, dass die meisten von uns als gläubige Menschen nicht verstanden haben, was das Gesetz ist. Ist das Gesetz Gottes eine Aneinanderreihung von Paragraphen? Ich höre mir manches Mal Predigten oder Vorträge an von verschiedenen Rednern. Und ich muss mit Erstaunen feststellen, wir, besonders als Adventisten, predigen ein, wie wenn das Gesetz ein Satz ist von unterschiedlichen Paragraphen, wie das im menschlichen Gesetz ist. Aber so ist Gottes Gesetz nicht. Gottes Gesetz besteht aus keinem einzigen Paragraphen, weil es ist eine Einheit. Gottes Gesetz ist das, was das ganze Universum steuert. Ist ein Gesetz. Es gibt nicht tausende von Paragraphen darin zu beachten. Es ist nur eine einzige Sache, die zählt. Das sollte doch für jeden einfach sein zu verstehen. Aber wenn man das Gesetz in Paragraphen aufteilt und sagt, ah ja, es steht doch nicht, dass man das nicht tun soll oder das nicht tun soll, also können wir es tun. Eines der billigsten Argumente der Pastoren heutzutage ist, es steht nichts über, in der Bibel über Maske oder Impfung oder solche Sachen. Wirklich? Habt ihr die Bibel wirklich gelesen? Habt ihr verstanden, was das Gesetz ist? Nun offensichtlich nicht. Wir als Adventisten haben das Gesetz wiederum auf die Paragraphen reduziert, wodurch wir uns von den anderen unterscheiden. Das ist der Ruhetag. Und wir warten und denken, dass das uns retten wird. Die Juden haben auch den Sabbat gehalten und sie haben ihn dennoch nicht gehalten. Weil der Sabbat ist ein Bild, er ist ein Symbol für das Halten des Gesetzes. Aber wenn man es bricht und es zur Form hält, wie viel Sinn macht es? Wie viel Sinn ist eine Form ohne Inhalt? Deshalb, es gibt nur ein Gesetz, das sagt, dass alles abhängig ist von Gott. Und für uns als Menschen, als Vernunft und mit Verstand ausgestattete Wesen, wir haben und müssen verstehen, dass wir abhängig sind von Gott. Das heißt, dieses Gesetz steuert unsere Abhängigkeit von ihm. Und da unser Geist unseren Körper steuert, ist der abhängig von Gott, dann kann nichts passieren. Dann kann man nie etwas Falsches tun. Aus der Liebe Gottes, aus seiner Gerechtigkeit kann nicht Ungerechtigkeit herauskommen. Ist unmöglich. Aus ihm als Wahrheit, jeder, der aus ihm lebt, kann nicht die Unwahrheit herausbringen. Deshalb gibt es nur ein Gesetz und nur eine einzige Möglichkeit, dieses Gesetz zu brechen, und das ist, von ihm unabhängig zu sein oder zu meinen, dass man ist. Deshalb hat Gott, da er wollte, dass wir das Gesetz verstehen, dass es eins ist und dass es ein Ganzes ist und nicht aufgebrochen in Paragraphen, wo man sagt, na ja, 8 halte ich, bei 2 bin ich noch nicht so weit. Die Bibel sagt ganz klar in Jakobus, es gibt ein Gesetz und es ist egal, wo es herauskommt. Alles, was ich nicht aus Gott tue, ist Ungerechtigkeit, ist Sünde, ist Trennung von Gott. Gott hat uns die 10 Gebote gegeben, lange Zeit nach der Sünde des Adams, der ja nur ein einzige Sünde getan hat. Er kam aus der Abhängigkeit von Gott heraus. Er wollte Gott selbst sein. Die Eva auch und Satan auch. Sie hatten nicht einen Satz von Paragraphen, wo sie sagten, ha, hier hacke ich das ab, aber das eine nicht. So was gibt es nicht im Gesetze Gottes. Gott sagt, die 10 Gebote als ein Ergebnis des Haltens oder des Brechens des Gesetzes. So wer einen anderen Gott hat neben ihm, der hat das Gesetz gebrochen. Der sich ein Bildnis oder ein Gleichnis macht, um es anzubeten, der hat das Gesetz gebrochen, aber nicht, indem er das Bildnis und diese Gestalt anbetet, bricht er das Gesetz. Das ist nur eine Bewahrheitung, das ist nur der Beweis, dass das Gesetz hier gebrochen ist. Der den Namen des Herrn missbraucht, das heißt nicht entsprechend so lebt wie er, aber sich als sein Kind nennt, der bricht das Gesetz. Nicht hier, sondern hier. Der den Sabbat hält nach der Wahrheit, der erfüllt das Gesetz. Aber der den Sabbat hält und ist aber hier von Gott entfernt, dem ist das ein Verderben, der hält es ja gar nicht. So, das Sabbat halten oder Sabbat brechen ist ein deutliches Merkmal, wer ich bin. Das Sabbat hat deshalb diese symbolhafte Bedeutung aus den 10 Geboten, weil er auf der einen Seite sowohl eine äußerliche Handlung ist, aber etwas Innerliches verkörpert. Und ich vergleiche das immer mit dem Zehnten. Der Zehnte wird in der Bibel deshalb gegeben, weil man alles gibt. Der Zehnte ist nur ein Bild, dass ich alles Gott gebe, weil ich verstanden habe, es ist sein und ich benutze es zu seinem Werk. Aber jetzt ist der Sabbat ein Tag der Woche. Es bedeutet nur, dass ich 7 Tage die Woche für Gott lebe. Nicht nur einen. So, der Sabbat kommt nur und sagt, alles, was ich tue, tue ich aus Gott heraus und für Gott. Das ist Sabbat halt. Alles andere ist ein Betrug. Ehre Vater und Mutter ist die Folge, dass ich das Gesetz halte. Aber da ich ja nicht mal weiß, was Ehren ist, meisten Menschen wissen nicht, wo das Gesetz ist. Deshalb wissen sie nicht, was bedeutet, Vater und Mutter zu ehren. Du sollst nicht töten, ist nur das Ergebnis, dass ich hier das Gesetz breche. Hier ist nur das Ergebnis davon. Der Ehebrecht, der stiehlt, der lügt oder falsch Zeugnis gibt, der begehrt etwas, was seines Nächsten ist, der beweist nur, dass er ein Gesetzesbrecher ist. So, Gott hat die Zahl 10 gewählt, weil 10 ist die Vollzahl. Und 7 ist Vollkommenheit und 10 bedeutet, es ist völlig. Das heißt, alle Teile sind zusammen. Alles ist eingefasst. Deshalb ist es 10. Das ist die Zahl 10. Deshalb hat Gott 10 Gebote gegeben, die als Effekt, als Ergebnis sind für Halten oder Brechen des Gesetzes. Aber er hätte auch 100.000 geben können und es hätte nichts geändert am Gesetz, weil es gibt Milliarden von Effekten der Einhaltung oder Übertretung des Gesetzes. Adam und Eva haben nur diese eine Sache gebrochen, die Trennung von Gott, weil nur das ist das Gesetz. Alles andere ist eine Folge davon. Oh, wie gern möchte ich diesen Gedanken einem jeden einpflanzen, dass jeder versteht, es gibt nur ein Gesetz und es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Gesetz zu brechen. Es gibt nicht 10 Möglichkeiten, das Gesetz zu brechen. Nein, es gibt nur eine Möglichkeit und es gibt Milliarden von Effekten des einen einzigen Bruches. Und wer das nicht versteht, wie soll er je gerecht sein? Wie soll er je vor der Welt stehen und ein Licht in dieser Welt sein als gläubiger Mensch? Deshalb noch einmal, und ich hätte es gern das letzte Mal gesagt, das Universum ist geschaffen worden als Kanal. Es hat ein Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz sagt, nichts kann aus sich selbst existieren und funktionieren. Alles muss zuerst etwas aufnehmen. Nichts kann unabhängig sein. Alles ist gemacht worden, um etwas weiterzugeben und kann nichts für sich selbst tun. Ich bin da, um zu geben. Nichts dient sich selbst. Alles dient einem Zweck, den Gott für jedes einzelne Element, das er geschaffen hat, festgelegt hat. Das ist das Gesetz und nicht mehr. Jetzt kommen wir zum Menschen. Wie können wir den Menschen verstehen, wenn wir das Gesetz nicht verstehen? Auch der Mensch hat einen Aufbau, er hat eine Funktion und er hat Grundbedürfnisse, die das Leben braucht. So, wir alle haben dieselben Strukturen, dieselben Grundbedürfnisse und dieselbe Funktion. Wir alle müssen wissen, dass wir Seelen sind. Eine Seele besteht aus zwei unterschiedlichen Arten von Organen. Wir haben das Gehirn oder die Materie mit allen Organen des Körpers. Das ist der eine Teil der Seele. Und der andere Teil der Seele ist der Geist des Menschen. Und im Geist des Menschen ist das, was ihn ausmacht, das, womit alles beginnt, ist, wer der Mensch ist. Es ist sozusagen der Knopf, wo man den Menschen startet. Es ist unser Startknopf. Ich denke immer nach, welche Bilder kann ich benutzen, um zu verstehen, dass wir wissen, um was es geht in unserem Leben. So ist der Startknopf für einen Menschen richtig. Ist alles richtig. Weil dieser Startknopf ist die Verbindung zur Quelle. Und wir alle wissen, dass der Geist und der Körper als Kanäle funktionieren müssen. Der Körper und alle physischen Elemente haben nur die Fähigkeit zu reagieren, niemals zu agieren. Das ist von äußerster Wichtigkeit. Das Gesetz erlaubt keine andere Möglichkeit. Unser Gehirn kann nicht agieren, so wie wir es immer darstellen. Unser Gehirn reagiert nur, weil es ist ein physisches Element. Eine Reaktion hat alles, weil alles wurde gemacht als Kanal. Aber eine Aktion kann nur ein Geist haben. Nur der Geist hat die Fähigkeit zu agieren und zu reagieren. Aber er muss nicht reagieren. Er kann, weil er die Fähigkeit hat zu agieren. Nichts kann, nichts Physisches, kann etwas anderes außer reagieren. Das heißt, sie nehmen auf als Reaktion und geben es weiter. Aber sie agieren nicht. Aus ihnen kommt nicht die Sache raus. Deshalb ist das Hirn und alle physischen Organe, werden sie von außerhalb gesteuert. Sie reagieren auf die Steuerung, so wie ein Flugzeug und wie ein Auto auf den, den es steuert. So auch unser menschlicher Körper. Wenn wir das wüssten, wenn wir das wahrnehmen würden, dann könnte der Betrug, den es heute gibt, woher die Krankheit kommt, nicht existieren. Er könnte nicht existieren. Weil jeder wüsste, wenn es einen Geist gibt, der den Körper steuert, wenn Materie sich selbst nicht steuern kann, dann gibt es diese ganzen Philosophien von Veränderung, Mutation, was auch immer die Welt da draußen den Menschen vorgaukelt. Nicht. Das ist unmöglich. Der Geist steuert sich selbst nur von innen. Geht nicht anders. Der Geist ist nicht fähig, von außen gesteuert zu werden. Und wenn wir das verstehen, dann klären sich alle Dinge. Nur von innen kann der Geist gesteuert werden. So lasst uns das ein für alle Mal verstehen, damit uns niemand mehr betrügen kann. Wir agieren mit unserem Geist. Ja, wir sind abhängig von Gott, damit wir agieren und die Aktion haben können. Aber sie ist unsere Aktion. Deshalb wird uns Gott auch zur Verantwortung ziehen. Deshalb ist er böse, weil er sagt, es ist kein Recht im Lande. Die Wahrheit, wie steht es hier? Denn die Wahrheit fällt auf der Gasse, sie stirbt, sie ist nicht mehr da. Und Recht kann nicht einhergehen. Weil der Geist hat ja ein Bedürfnis. Und er, da er sich von innen steuert und nicht fremdgesteuert werden kann, hat er Verantwortung. Aber der falsche Knopf, der falsche Startknopf des Geistes, mit dem wir alle geboren werden, steht uns im Weg. Das ist das, was uns von Gott trennt. Deshalb muss dieser falsche Knopf weg. Deshalb sagt Jesaja 61, 1, der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, und den Unterdrückten die Unabhängigkeit. So, wir haben hier 5 Zustände. Wenn wir den Paralleltext lesen, dann steht wohl in den alten Schriften von Jesaja auch den Blinden sehend zu machen, weil da steht in Lukas 4, Vers 17 und 18. So, das ist der Zustand des Menschen bei seiner Geburt. Und wir haben es zigmal gesagt und ich muss es immer wieder wiederholen. Wir müssen uns Rechenschaft geben, in welchem Zustand wir sind, damit wir da rauskommen wollen. Gott kann mit Menschen, die nicht verstehen ihren Zustand, nichts anfangen. Deshalb hier noch einmal zur Wiederholung: Der Heiland kommt aus dieser Erde und wird geboren aus Maria und aus seinem Vater als Mensch. Deshalb hat er durch die Identität seines Vaters eine klare Verbindung zu Gott. Er hält das Gesetz vom Anbeginn seiner Zeugung bis in alle Ewigkeit. Am Kreuze zerstört er zusammen mit seinem Vater das, was uns von Gott trennt. Die Trennung wird aufgehoben. Deshalb ist er die Sehnsucht der Völker. Er ist die Sehnsucht der Völker nach der inneren als auch nach der Befreiung von der äußeren Ungerechtigkeit derer, die nicht befreit werden wollen von der inneren. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er kommt aus dem Grab heraus als eine neue Kreatur. Und er ist der zweite Adam, der zweite Mensch. Und er geht als Hohepriester in den Himmel und kommt als König wieder. Als Hohepriester wirkt er das Gericht und als König kommt er, es auszuführen. Deshalb kann Gott und Christus, wenn er im Tempel ist, im Heiligtum, und wir finden dort im ersten Kapitel der Offenbarung, wie er mitten im Tempel ist unter den 7 Leuchten, den 7 Gemeinden, und er richtet sie und er sagt ihnen, sie sollten ein Licht sein, aber sie sind es nicht, und die meisten von ihnen. So, hier bin ich oder du, und ich tue mein Bild da, damit du dir deins dahin tust. Wir sind alle mit dieser sündigen Natur geboren und wir müssen unser Leben ihm geben. Wir geben nichts Gutes, wenn wir es ihm aufgeben. Viele Menschen haben Angst, sie könnten was Gutes Gott geben. Nein, ich muss das, was wir letztes Mal gesehen haben, Jesaja 58, loslassen, den Anspruch auf Gerechtigkeit von anderen, dass es mir getan wird. Ich muss loslassen den Anspruch, dass andere mir etwas geben müssen oder dass die anderen mir etwas antun getan haben. Ich muss loslassen, sie zu unterdrücken. Ich muss loslassen, ihnen das Gute aufzuzwingen. Das ist das, was wir ans Kreuz bringen müssen. Erst dann, wenn wir am Kreuz sind und das neue Leben Jesu nehmen, dann werden wir befähigt, das Alte, das, was noch in uns falsch ist, zu überwinden. Und ich wiederhole es nicht noch einmal wegen der Zeit, aber es ist mir wichtig, dass wir verstehen, wir haben und müssen in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte eine Bekehrung haben, die uns völlig mit unserem Gott verbindet, die uns zurückbringt ins Gesetz. Weil wenn wir nicht im Gesetz sind, wenn unser Herz nicht gebunden ist, komplett an Gott, können wir das, wofür wir gerufen sind, nämlich das Licht der Welt zu sein. Weil Jesaja 60 steht, mache dich auf und werde Licht. Wir können das nicht sein, bis nicht wir ein neues Leben komplett durch den Glauben errungen haben. Bis die Sünde weg ist aus unserem Herzen. Sie muss weg sein. Das Recht muss sich in unserem Herzen finden. Sonst sind wir ungerecht. Weil niemand kann das Gesetz halten, solange er nicht vollkommen ist. Jeder, der nicht vollkommen ist, ist ungerecht. Er kommt aus ihm nur Unrechtes raus, weil er nimmt nicht komplett aus Gott. Er kann vielleicht gute Taten tun, sie sind dennoch nichts wert, weil sie sind nicht aus Gott getan und sie sind auch nicht selbstlos. So, wir müssen den Zustand erreichen, in Kürze, dass wir komplett aus Gott leben, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und dann können wir, wenn er kommt, verwandelt werden in sein Ebenbild, in die neue Kreatur. So, dann wird die Herrlichkeit des Herrn erscheinen über dir. Mann, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. Das ist Zukunft, ihr Lieben. Das ist das, was Gott machen will mit uns, wenn wir das, was uns von Gott trennt, wegtun. Wird er dann zu schwach sein, uns zu erlösen aus der Hand der Übeltäter? Hat nicht Jesus gesagt, als Petrus das Schwert heraushob, als man ihn gefangen nehmen wollte, hat nicht mein Vater 12 Legionen Engel? Gott kann uns helfen und er wird für uns eintreten. Er wird über uns erscheinen, so wie hier die Sonne über diesem Menschen erscheint. Und die Herrlichkeit des Herrn wird bekannt werden auf der ganzen Erde, allen Menschen durch sein bekehrtes, treues Volk. So, wir leben heute in dieser Zeit des Unrechts. Und es kommt bald das Zeichen, womit alle markiert werden, die auf der Seite Satans sind. Und in dieser Zeit ist es erforderlich, dass das, was hier in Jesaja 61 und 61 steht, sich erfüllt mit seinem Volk. Es wird noch nie, wie in unseren Tagen, durch die paar Treuen Gottes, das Licht über Gottes Erkenntnis über die Welt gehen. Sein Gesetz wird leuchten. Wie der Mensch aufgebaut ist und wo das Problem des Menschen ist, wird allen bekannt werden. Weil es sind ja nicht große Dinge. Man kann sie auch vielleicht in einer halben Stunde schon sagen. Weil sie sind ja einfach. Und die Lösung durch Christus ist auch einfach. Und nach dem Gesetz kann jeder erkennen, dass Gott selbstlos ist. Und wenn Gott selbstlos ist und Gott gerecht ist, dann wer will nicht zu ihm hingehen? Wollen wir dann lieber zu denen gehen, die uns knechten? Wollen wir zu den von Dämonen beseelten Führungen uns unterstellen? Oder wollen wir Gott dienen? Es wird die größte Offenbarung der Herrlichkeit Gottes sein. Noch nie wird das Anblick Gottes so groß sein auf dieser Welt, wie in diesen unseren Tagen, durch die, die treu sind. Und dann wird sich hier erfüllen, das, was geschrieben steht in Vers 3. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. Das heißt, dieses Licht wird Millionen von Heiden dazu bringen, dass sie nie das Mahlzeichen aufnehmen. Weil das Mahlzeichen wird die Menschen trennen. Alle, die sich dem unterstellen, können sozusagen frei sind. Sie kommen aus der Schere raus. Aber die im Lichte Gottes wandeln, lassen sich nicht bedrücken. Sie gehen keinen Kompromiss ein, weil sie leben aus Gott. Ja, Millionen von Heiden werden eingehen nach Jerusalem, weil das ist die Stadt, um die sich das Ganze hier dreht. Das sind die letzten Ereignisse dieser Weltgeschichte. Das ist das, worauf wir uns vorbereiten als Kinder Gottes. Weil wenn wir unser Werk getan haben, wenn Gott über uns erschienen ist als das Licht dieser Welt, wenn dann jede Seele erkannt hat die Wahrheit und sie annimmt oder ablehnt, dann hat Gott alles getan, was er tun konnte. Und da zurzeit das größte Unrecht ist, wird im Kontrast dazu auch das größte Recht scheinen. Das größte Licht im Kontrast mit der Finsternis. Welche Seite möchtest du sein? Ich möchte auf der Seite sein, die ein reines Herz haben, wo jeglicher Irrtum ausgeschlossen ist, über denen Gott erscheinen kann und zeigen kann, das sind meine Kinder. Durch sie stelle ich mich dar. Schaut sie an, sie sind mein Ebenbild. Sie tragen meinen Namen, sie missbrauchen ihn nicht. Und wenn das Werk getan ist, muss nicht lange gehen, bis jede Welt, jede Seele es erfahren hat. Und dann kommen die Plagen, der Zorn Gottes, der gerechte Zorn Gottes über diese bösen Menschen, die heute so viel Übels tun und Blut an ihren Händen haben. Ja, es wird ein gerechtes Gericht sein. Und dann am Ende kommt unser Herr, uns zu befreien aus der Hand der Ungerechten. Was für ein Tag, wenn endlich Unrecht für immer aufgehört hat. Es gibt es dann nicht mehr, dass es das gibt. Denn die Erlösten des Herrn. Ich wollte diese zwei Texte lesen aus Kapitel 60, Vers 19 oder Vers 18 schon. Man soll keinen Frevel mehr hören in deinem Lande, noch Schande oder Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen. Und jetzt muss ich den Text 17 noch davor lesen, weil der ist so fantastisch. Ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt des Eisens bringen und Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Sterne und will zu deiner Obrigkeit, das heißt zu denen, die jetzt die Regierenden, will ich den Frieden machen und zu deinen Vögten, das heißt, das sind die Parlamentarier, die Gerechtigkeit, die Sonne. Man soll keinen Frevel mehr hören in deinem Lande, noch Schaden oder Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen. Die Sonne soll nicht mehr des Tages dir scheinen und der Glanz des Mondes soll dir nicht leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird deine Belohnung sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen, noch dein Mond den Schein verlieren, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leides sollen ein Ende haben. Und dein Volk sollen eitel Gerechte sein und werden das Erdreich ewiglich besitzen, als die der Zweig meiner Pflanzung und ein Werk meiner Hände sind zum Preis. Das ist unsere Zukunft. Und darüber wollen wir dann in der nächsten Stunde uns ein bisschen mehr unterhalten. Wir wollen dieses Ziel der Gerechtigkeit erreichen, der inneren Gerechtigkeit und dann in einer Welt leben, wo die Obrigkeit Frieden ist und wo die Parlamentarier Gerechtigkeit sind, wo kein Schaden mehr geschieht. Ist das nicht die Sehnsucht unserer Herzen? Ist das nicht, worauf wir sehnsüchtig warten? Gerade im Anblick dessen, was heute geschieht. Gott möge uns die Gnade geben, dass wir alle im Herzen rein werden und am Ende diese Herrlichkeit erleben, einem Ort zu wohnen, mit Gott zusammen, wo Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Amen.